Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des System Matters Rollenspiel Podcast. Mit mir dabei sind der Daniel.
Hallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Patrick. Und bevor ich die Frage in die Runde stelle, was in der letzten Zeit Neues passiert ist, ein technischer Hinweis. Wir haben jetzt in letzter Zeit häufiger gehört, dass bei iTunes beim Abonnieren Probleme gibt. Wenn das bei euch der Fall ist und ihr nicht automatisch die neuesten Folgen runtergeladen bekommt, dann bitte einmal wieder abbestellen das iTunes-Abo und einfach neu bestellen. Da kann sein, dass da noch irgendwie ein alter Feed oder sowas drin hängt. Wir hatten da ja mal ein Problem. Einfach löschen und wieder neu reinsetzen, dann werden auch wieder die neuen Folgen geladen. Ja, und dann gebe ich jetzt nach dieser technischen Einleitung die Frage an Daniel, was gibt's bei dir Neues?
Ja, es ist schade, dass wir leider kein Halloween-Special hinbekommen haben. Also ich wurde von mir drauf angesprochen, dass wir doch ein Halloween-Special unbedingt machen sollten. Und ja, wir holen es jetzt im Grunde nach, mehr oder weniger. Wir hatten auch ein Special geplant mit dem Achim vom PCast. Der tritt auch später per Voicemail in unserer Show auf. Warum, erklären wir nachher. Aber gut.
Haben die Leute wirklich das, was wir heute machen, als Halloween-Special? Gilt das oder wollten die vielleicht irgendwie was Spezielles haben über, ich sag mal, Filme oder vielleicht auch mal was anderes? Ich weiß ja nicht, auf welche Quellen du dich da berufst.
Ich weiß nicht, also sobald ich das in Erinnerung hatte...
Ja, mich hat keiner angeschrieben und hat gesagt, Matthias, mach doch mal, ne?
Ja, Matthias, du bist auch nicht in der Szene.
Ja, deswegen kriege ich auch nichts mit, also deswegen, mich hat keiner angeschrieben und hat gesagt, hey, macht mal ein Halloween-Special.
Ja, also der Dirk, der Source Haven, meinte, sehr, sehr schade, dass kein Halloween-Special gekommen ist. Er saß weinend am 31. Oktober vor dem Computerbildschirm und hat sich dann eben
F5, das Halloween-Special gewünscht. F5.
Genau,
ich kann mir das so vorstellen.
Ja, konnten wir leider nicht ändern. Technisch hat es einfach nicht geklappt. Bezüglich des Themas, wir hatten erst überlegt, wir wollten wirklich was über Filme machen, also Filme, die wir im letzten Jahr nicht erwähnt haben. Dachten wir, okay, ich gucke dann so nach bei IMDb, welche guten Horrorfilme es gab, und es stellte sich heraus, so viele gute Horrorfilme gab es überhaupt.
Das wäre eine recht kurze Folge gewesen, ja.
Richtig. Die zweite Möglichkeit wäre, wir schauen uns an, was in der Fernsehzeitung, also am 31. Oktober, dann lief, mit Hilfe der Fernsehzeitung.
Das ist ziemlicher Horror gewesen.
Das war der absolute Horror, und damit wechsle ich dann jetzt gleich zu dem, was ich dann auch gerne berichten möchte. Denn Deutschland
wusste,
ist um
das. Ich wusste es.
Ja. Deutschland ist um einen Mythos ärmer sozusagen. ja, der Fall Uwe Barschel wurde letztendlich aufgeklärt. Ja,
immer noch. Ich wollte gerade sagen, ja, ich dachte, okay. Das Geheimnis war, er wurde dann doch nicht aufgeklärt.
Er wurde zumindest ermordet, laut dem Medium, was RTL engagiert hat. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Es war scheiße. es war echt katastrophal. Ich habe noch nie so einen Unsinn gesehen. Und dann habe ich recherchiert. Es ging also darum, dass dieses Medium den Fall Uwe Barschel, also für jemanden, der die Sendung nicht gesehen hat, der hat sich dann, der wurde dann überrascht. Der findet es auch leider nicht mehr im Internet. Also Patrick hat schon gesucht.
Ich hab die Folge ja auch verpasst und habe dann am nächsten Morgen, habe dann danach gesucht und habe nichts gefunden. Und ich dachte, ist das jetzt so ein, wurde das irgendwie gelöscht? War das so schlecht gestern, dass das irgendwie...
Ja, ich dachte,
man das zu vertuschen, dass es das nie gegeben hat?
Wenn es so schlecht wäre, hätte irgendjemand bei YouTube hochgeladen.
Genau,
also das
genau.
Noch nicht mal.
Ja.
Also es war unterirdisch. Also das Medium führt keine Seance durch oder sowas. Es sitzt einfach nur da und sagt, dass hier der Geist von Uwe Barschel ganz aufgeregt ist und dass er sich freut, seine Witwe wiederzusehen, also seine Frau wiederzusehen, die übrigens tatsächlich mitmachte bei diesem Unsinn, was mir völlig schleierhaft ist. Aber okay, ja, ich will mich kurz fassen. Es ist katastrophal. Da kann jeder im Internet einmal selbst nachrecherchieren. Ich hab dann selbst noch ein bisschen geguckt. Verschiedene Zeitungen haben sich dann auch mit dem Thema beschäftigt. Das Krasse ist, es gab 2003 schon mal eine Show, die ist mir entgangen. Und zwar hieß die Gespür für Mord. Hellseher ermitteln. Da haben dann Hellseher versucht, Mordfälle in Deutschland aufzuklären. Klingt faszinierend. Habe ich leider verpasst. Ich schau mal, ob ich das noch irgendwie vielleicht in den Weiten des Internets finde.
Aber vielleicht ist das ein positives Zeichen, dass wir fast keine Online, ich sag mal, Aktivitäten über dieses Thema finden, oder?
Also ich muss sagen, für mich ist es ein positives Zeichen, dass es offensichtlich ein Leben nach dem Tod gibt, denn wenn Geister Kontakt haben und Mordfälle aufklären können, dann ist das, glaube ich, ganz cool. Also freue ich mich schon drauf.
Ich weiß zumindest, dass bei Domian war das irgendwie ein Hauptthema die ganze Woche lang, weil er sich wohl irgendwann, das hatte ich dann nicht mitgekriegt, auch darüber ausgelassen hatte, was für ein Unsinn das seiner Ansicht nach ist.
Meine Güte, man erfährt jedes Mal was Neues. Patrick, der Domian-Zuschauer, vielen Dank dafür, wird notiert.
Oder Zuhörer, man weiß es nicht. Ja.
Unterschiedlich. Er ist ein Zugucker. Aber gut. Und da war es jedenfalls, dann haben auch viele angerufen, die gesagt haben, dass er sie das nicht okay fand, dass er sich da so drüber lustig gemacht hätte und auch welche, die das wirklich dann miterlebt hätten und wo er dann gefragt hat, ja, was war denn so dein, also was hatte das Medium dir denn gesagt, was du nicht...
Boah, ja, dass der damit eine ganze Woche füllen kann, ist mir klar.
Nee, das also waren immer so einzelne Anrufer, aber wo die Leute dann meinten, ja, und irgendwie konnte aber auch die Anruferin, die da dann gesagt hat, das wäre alles ganz toll, nicht sagen, was die Frau ihr gesagt hätte, was nicht selber vorher schon wusste. Mag sein, dass es für den Einzelnen irgendwie so ein psychologischer Effekt ist, mit dem man sich dann natürlich da ein bisschen helfen kann, aber das zeigt eigentlich, dass das Fernsehen sowas ausschlachtet, ist eigentlich ja das Traurige dabei.
Eine kurze Nachfrage hätte ich dann vielleicht. Daniel, du hast es gesehen, ne?
Ja.
So, ist es denn jetzt wenigstens, wird denn wenigstens versucht, diesen Anflug von Mystischem zu erhalten? Ich sag mal, ob ich jetzt der Unterschied zwischen, mir fällt ein, der Unterschied zwischen Tarotkarten und einem 32-Blatt Skatkartenblatt, ja? Nach dem Motto, also viel Herz sehe ich hier, viel Herz.
Und dann. Lass es mich so sagen, es wird weder eine Seance durchgeführt, noch irgendwas anderes. Also der größte, wenn jemand die Szene kennt, wo bei Astro TV Reisen ans Universum, Nachrichten ans Universum geschickt werden,
ja.
Oder eben wie aus einer Wasserschüssel die Zukunft vorhergesagt wird. Dieses Format hatte das. Also es war genauso. Es gab keine Seance, kein Pendeln oder sowas. Die Frau lief, das Medium lief durch das Haus von Barschel herum.
Ach, das ist
langweilig. Hat auch noch zwei andere Fälle geklärt hier. Ist einfach nur billig.
Hatte die wenigstens irgendwelche Traumfänger im Haar oder?
Nein, die sah eigentlich aus wie eine BWL-Studentin.
Ach, ganz
wahrscheinlich war es eine.
Ja,
die kommt
wohl aus der Schweiz, also ich weiß es nicht, ganz, ganz bescheuerter Unsinn. Am selben Tag lief übrigens noch, und da kann ich leider noch kein Review zu geben, den muss ich noch gucken, da lief nämlich Ich weiß, wer mich getötet hat mit Lindsay Lohan auf ProSieben. Der muss auch toll gewesen sein. Jetzt in dem Zusammenhang übrigens eine tolle Kombination, du guckst erst RTL das Medium und dann anschließend diesen tollen Lindsay Lohan-Film, also...
Ich habe den mal teilweise gesehen. Ich fand ihn nicht interessant genug, um nach der ersten halben Stunde... Naja.
Klingt großartig. Matthias, was gab's bei dir Neues?
Okay, wo fange ich an? Ich halte die Sachen aber dann relativ kurz. Und zwar, war es letzte Woche? Ja, letzte Woche haben wir StarCraft gespielt. Das Brettspiel. Und das hat mich doch sehr beeindruckt. Wir haben das direkt mit 6 Leuten gespielt. Also... Und wir waren uns schon bewusst, dass wir es mit einem recht komplexen und vor allen Dingen auch sehr zeitintensiven Spiel zu tun haben und haben uns deswegen schon relativ, also für unsere Verhältnisse relativ früh um 16 Uhr getroffen. Dabei waren der Daniel und dann noch zahllose, ne, dann Kollegen hier vom Sport und so weiter und wir haben also die 6 Leute auch dann zusammengekriegt für unsere erste Spielrunde, was sich dann für die Zeit natürlich als tödlich erwies, weil je mehr Spieler, desto länger dauert das nun mal. Und ich möchte da nicht ins Detail gehen. Es hat mir sehr gefallen. Ich muss sagen, habe direkt sehr viel Potenzial noch darin gesehen. Wir waren, glaube ich, ja dann, wir haben 16 Uhr gespielt. Ich meine, da waren dann viele Pausen drin, viel Regel erklärt, dann noch mittendrin gegessen und um 0 Uhr waren wir fertig mit unserer ersten.
Das war wirklich krass. Und ja, ich muss natürlich erwähnen, wenn es Matthias nicht tut, ich habe natürlich gewonnen. Also
ja, weil niemand
mit den Terranern gewonnen.
Ja, weil keiner darauf geachtet
keiner
hat.
Keiner die Siegbedingungen gelesen hat, außer ich. Und ja, ich habe gewonnen.
Ja, obwohl er komplett, er war vernichtet.
Das kann man so nicht sagen. Also
bitte, ich hatte drei.
Sagen, ach, Ich war der Einzige, der im steten Konflikt war mit dem anderen
Terraner. Ja, und deswegen konntest du nicht tanken, konntest keine Armeen rausheben. Das wäre also ein leichtes gewesen für alle anstehenden Partner, da einfach nur mal ein Feld zu besetzen, was seinen Sieg verhindert hätte. Ja, aber
keiner hat's getan.
Keiner hat's getan, war allen egal. Und,
das ist überlegene Strategie. Also ich muss sagen,
ja,
so
mit
läuft
dem
das.
Unwissen der anderen Spieler
richtig
zu gewinnen. Ja,
das ist ein Standardverhalten.
Geh mal Schach spielen. Doch.
Unwissenheit ist nun mal der Grund für Niederlagen.
Ja, insgesamt, ich fand das Spiel, das ist mir zu kompliziert. Also ich finde, da ist zu viel Kram drin, gerade im Kampf. Also ganz grob kann man das Spiel so ein bisschen wie der Eiserne Thron vergleichen, finde ich. Also ganz grob nur.
Ja, ja, man legt am Anfang, ne, es gibt dann verschiedene Phasen, man legt dann vier dieser Befehlsmarke auf die verschiedenen Planeten, auf denen man dann irgendetwas machen möchte. Ja.
Sich bewegen, bauen.
Genau, forschen. Und der große Twist ist, dass die dann hintereinander ausgeführt werden. Das heißt, ich muss quasi ein bisschen um die Ecke denken, weil das Plättchen, was ich quasi als letztes hinlege, wird dann als erstes aufgedeckt und gleichzeitig kann ich natürlich so jemanden anderen verhindern, dass der seine Plättchen aufdeckt, die dann darunter liegen. Also,
so
wie gesagt,
gestapelt werden.
Genau, nicht ins Detail gehen. Und der Kampf ist sicherlich auch nochmal dann nicht leicht. Ja, man muss dann die Figuren nochmal auf ein separates Brett quasi dann legen, um die dann verschieden zuzuordnen. Dann werden für die noch verschiedene Karten gespielt. Aber wie gesagt, ich kann das verstehen, wenn Daniel sagt, das ist sehr, sehr viel. Aber ich muss sagen, das Spiel hat mir stetig Grund dazu gegeben, dass ich Überlegungen angefertigt habe, wie kann man das Spiel dann zügiger machen. Und ich sag mal, das Spiel lässt das zu. Du kannst dir vorher deine Karten auswählen. Wenn deine Bauphase gleich kommt, dann kannst du dich genügend darauf vorbereiten, weil du weißt, wann du dran kommst. Du weißt, wann deine Forschungsphase kommt. Dann weißt du, also auch in dem Deck kannst du dann gucken, welche Forschung kaufe ich mir dann als nächstes. Ich bin da noch skeptisch. Ich meine, das war die erste Runde und auch direkt mit 6 Mann. Das ganze Feld war hier voll. Wir hatten auch noch zu wenig Platz dafür. Viel zu wenig Platz leider, um für die ganzen Miniaturen und den ganzen Quatsch. Aber es hat mich dennoch sehr beeindruckend und ich sag mal, die zweite Runde ist bereits angesetzt und ich werde ebenfalls wieder davon berichten. Und ich hoffe, dass wir sowohl in Zeit als auch in Strategie dann erheblich vorankommen und das dann etwas besser zustande kommt. Ja, das war das StarCraft. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass mir, ich glaube, Anfang letzter Woche durch Zufall kann man jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich bei DorpTV mal reingeschaut und siehe da, Christian kenne ich, der Macher von und Designer von Dungeon Slayers, wurde interviewt. Und ich wollte das nur nochmal anmerken, weil wir das letzte Mal, hatte ich das kurz erwähnt, habe versucht, das zusammenzufassen. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal, wenn da jemand da Interesse dran gefunden hat, auch an seinen neuen Produkten, einfach das Interview angucken, da erzählt er dann selber natürlich in absoluter Genauigkeit, wann was kommt, woran er als nächstes arbeitet und was er als nächstes geplant hatte. Das fand ich ganz interessant.
Die sind immer gut, die DorpTV-Sachen. Ja. Also ist 1A. Ich freue mich schon auf die RPC-Sachen. Und ich bin immer beeindruckt, wie schnell die sind, also... Das ist echt krass.
Ja, und die lassen auch wirklich fast nichts aus, ne? Also man hat immer dann das Gefühl, oh, die waren auch da, sehr gut, werden auch alle interviewt, beeindruckend. Ja.
Du bist noch nicht fertig?
Nein, dachte, das ist jetzt ganz schon. Kurz, aber das fand ich doch irgendwie jetzt, ziemlich, das fand ich doch ziemlich witzig. Und wir haben doch das letzte Mal Fotos von uns reingestellt und die Woche hatten wir dann doch der letzte Kommentar versüßt, klasse, dass ihr Fotos drin habt. Wenn ich noch Single wäre, hätte Matthias ein Groupie. Was soll ich sagen? Also, ich sag mal, mit beinahe Groupies kann ich natürlich nichts anfangen, ja. Das ist tragisch. Aber
oh, großartig.
Dennoch bedanke ich für meine, ich nehme es mal als das, wie es wohl gemeint ist, als ein kleines Kompliment. Vielen Dank dafür. Und auch wenn es dann skeptisch ist, ich meine, es ist von einem Kommentator, der, glaube ich, noch nie irgendetwas hier kommentiert hat. Und da war quasi dann das erste Mal, warte mal, hat sich der Daniel jetzt einen Scherz erlaubt? Da Dreckschwein.
Auch sehr gut. Ja.
Okay, und das soll es dann von mir gewesen sein.
Patrick, Was gibt's Neues?
Tja, ich könnte jetzt auch anfangen, über Descent zu reden, wo wir lange, glaube ich, wo wir eine neue Kampagne jetzt angefangen haben und das nochmal ausgiebiger ausprobieren wollen. Ich hoffe auch ein bisschen regelmäßiger, aber ich glaube, das ist auch eher Teil für eine, vielleicht mal eine eigene Folge zu dem Spiel. Es sei nur der Hinweis nochmal auf eine P-Cast, eine Folge dazu, die wir vorher gehört hatten und die uns das Spiel doch vielleicht noch das ein oder andere Mal etwas schneller gemacht hat, auch wenn ich nicht weiß, ob unser Overlord dann etwas weniger daran gegangen ist. Wir sind jedenfalls weniger strategisch als taktisch dieses Mal dran gegangen und es lief, glaube ich, auch etwas schneller, wenn man nicht 3 Runden im Voraus plant und der einem sowieso alles kaputt macht.
Und ich sag mal, wenn ihr da jetzt schon so eine fähige Runde zusammen habt, wie lange braucht ihr dann ungefähr für so eine Runde?
Wir haben jetzt letzte Mal am 1. gespielt, also an dem Feiertag, von 14 bis 18 Uhr, also 4 Stunden, haben wir in der Zeit, also auf den Kampagnenplan reist man ja durch die Gegend und reist dann von einem Ort zum anderen und auf dem Weg dahin kann einem schon was passieren. Und da hatten wir eben eine Überlandbegegnung, die wir abgehandelt haben, die nicht ohne war, weil die Typen immer wieder aufgestanden sind und unsterblich
Sekunde
waren.
Mal, ich habe ihn doch nur gefragt, wie lange hat seine Runde gedauert, oder?
Ja, und? Ja, aber man muss es ja auch einschätzen können, sonst bringt es ja nichts, wie lange ich
gut
beim Ende.
ihr tut euch da beide nicht viel in Bezug auf sich kurz fassen. Ich habe in einem anderen Podcast mal gehört, da haben die so eine Uhr aufgestellt, so einen Wecker, und dann piept das Ding. Das mache ich beim nächsten Mal. Das ist, glaube ich, ganz witzig. Dann hat jeder 4 Minuten Zeit.
Ja, dann wirst du mal, ich glaube. Dann wirst du ein großes Erwachen haben, Daniel.
Ja. Genau, wenn du deine
Okay,
Bücher
Patrick,
vorstellst.
Fahr ruhig fort. Du, ihr wandeltet auf dieser Kampagne.
Ja, nein, also eine Überlandbegegnung und 2 Ebenen in einem Dungeon haben wir erledigt. Und
okay, das ist aber für die Maßstäbe jetzt, Decent ist das schon recht viel, oder? Wenn man überlegt, dass
ja,
man
die Dungeons
normalerweise
sind ein bisschen
bei einer
kleiner
Runde
als im Originalspiel. Von daher, aber ich glaube, wir sind da schon ganz gut durchgekommen. Jetzt kannten wir die Regeln natürlich auch schon ein bisschen stärker und so. Von daher ist das vielleicht nicht ganz so zu vergleichen mit dem Einstieg.
Jetzt beantworte die Frage.
Was wolltest du denn? Wir haben 4 Stunden
gespielt. Ja, wie lange jetzt? Ich will Minuten, Stunden hören.
Ja, 4 Stunden haben wir gespielt, aber das ist ja ein Kampagnenspiel. Da ist das Spiel ja noch lange nicht vorbei. Also,
okay, aber in 4 Stunden habt ihr ein paar Überland
Ja, also wir sind noch weit davon entfernt, diese Kampagne annähernd abzuschließen zu können.
Ja, okay,
können.
Aber das ist ja auch dann für langfristiges Spiel gemeint.
Genau,
aber
ja,
ihr
ja.
habt in den 4 Stunden schon ordentlich was geschafft. Und ich sag mal, was mich bei diesen Dungeon-Bau-Spielen ja immer genervt hat, unter anderem hier, ne, deswegen liegt ja Doom hier ungenutzt in der Ecke rum, ist ja, dass ich es überhaupt nicht abkann, wenn das Spiel unterbrochen wird davon, ich muss mal eben das neue Spielbrett aufbauen, Sekunde. Und dann ist es leider doch nicht mit Sekunden getan. Wie habt ihr das, ist das bei euch auch noch so? Oder kriegt ihr das schneller hin, vielleicht dank einiger Tipps? Oder war das nie ein Problem?
Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man da vorgeht. Diese Dungeon-Teile bei der Erweiterung sind kleiner, von daher geht es grundsätzlich schneller. Man baut auch alles auf einmal auf. Auch vom Regelwerk her. Im Originalspiel ist es so, da musst du eine Tür aufmachen und dann wird der Bereich, der dahinter ist, ist aufgebaut. Das verzögert natürlich und sollte man vielleicht per Hausregel auch einfach alles sofort am Anfang des Spiels aufbauen, dann läuft es einfach schneller.
Ja, es mag eine gute Hausregel sein, aber ich sag mal, es ist ja schon spielentscheidend, ne, dass ich weiß, welche Route wähle ich. Das ist die Frage, bei Doom wäre es dadurch ja nicht getan, dann müsstest du noch die ganzen Equipment-Marker und so weiter. Also bei Doom liegt ja dann eine ganze Menge an Chips noch auf den Dingern. Ist das bei Descent, hält sich das in Grenzen, oder?
Ja, natürlich, da kann unter Umständen natürlich schon was verraten werden. Da muss man überlegen, wie genau.
Könntest du nicht einfach ein Tuch drüber legen?
Entweder machst du es so oder du legst noch nicht aus, was genau da liegt, weil Dinge drauflegen geht meistens schneller, als wenn du noch da wirklich die Karte bauen musst.
Okay.
Würde ich also sagen, dass man da, glaube ich, ganz gut vorankommt.
Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Okay, also wir wollten uns heute mit einem Rollenspiel beschäftigen, was recht ungewöhnlich ist. Und zwar handelt es sich dabei um das Rollenspiel Dread. Und eigentlich wollten wir das zusammen mit dem Achim aufzeichnen vom P-Cast. Denn der Achim hatte genau wie wir das in der Woche nach der Spielemesse gespielt. Und wir hatten schon länger überlegt, mal so ein Crossover zu machen, vor allen Dingen auch zu Halloween. Und wir wollten eigentlich uns mit Don't Rest Your Head beschäftigen. Das haben wir aber nicht nochmal hingekriegt, das zu spielen. Darum dachten wir, hey, Dread ist ein tolles System für One-Shots und so weiter. Das kann man relativ einfach darstellen. Und das ist vielleicht auch ein interessantes Thema, weil es doch so ein Indie-Rollenspiel ist. Und der Achim und ich sind da ja doch auf derselben Wellenlänge ungefähr, so was diese Spiele angeht. Wir sind also recht offen für solche Dinge. Und da dachten wir, ja, machen wir darüber das Crossover. Leider hatten wir dann ziemlich arge technische Probleme. Also Skype hat nicht funktioniert. Wir haben einen Anfang aufgezeichnet und dann ist der Achim immer rausgeflogen.
Ja, Achim hat's versaut. Machen wir es doch kurz.
Ja. Ja. Der Matthias hatte keine Zeit. Der war nur 5 Minuten da.
Weil ihr da eine halbe Stunde nochmal für Vorbereitung gebraucht habt.
Und dann musste er schon weiter zu einem Brettspielabend, der ihm interessanter war als unser Podcast.
Das war vorher eingestielt. Kann ich doch nichts dafür, wenn ihr da sowas kurzfristig plant.
Darum haben wir dann, nachdem wir uns gleich mit dem Spiel ein bisschen beschäftigen, eine Voicemail vom Achim, die auch ziemlich gut ist und seine Meinung eben zusammenfasst. Okay, aber wollen wir uns jetzt erstmal mit diesem Rollenspiel beschäftigen. Dread ist, wie schon gesagt, ein etwas anderes Spiel. Und zwar wird es nicht mit Würfeln gespielt. Anstatt Würfeln gibt es den Jenga-Turm. Und wenn man eine Fertigkeitsprobe machen möchte, muss man eben einen Stein aus dem Turm hinausziehen, also herausziehen und dann oben auflegen. Und wenn der Turm jemals umfällt, stirbt der Charakter im Spiel oder ist irgendwie aus dem Spiel.
Das muss man jetzt erstmal sacken lassen, glaube ich. Ja, ihr habt richtig, da steht ein Jenga-Turm in der Mitte. Genau. Ne? Und jeder hat dann auch die Füße von dem Tisch überhaupt weg, ne? Außer mir, ich war da, ne? Da bin ich ja.
Genau, ja.
Risikofreudig. Ne? Und wenn das Ding irgendwie umfällt und irgendwer irgendwer belastbar ist, nach dem Motto, du warst doch als letztes da dran, dann ist er draufgegangen.
Genau, dann ist er draufgegangen. Wir schauen uns das gleich nochmal genauer an, möchten uns aber zuerst mit der Charaktererschaffung beschäftigen, die auch etwas anders ist, da es ja keine Fertigkeiten in dem Sinne gibt. Denn die Charaktererschaffung wird gemacht mit Hilfe eines Fragebogens. Und wir hatten ein Science-Fiction-Szenario gespielt, Beneath a Metal Sky hieß das, bei dem es darum geht, dass eine Gruppe von, eine Raumschiffgruppe, eine Crew, an einem, im All treibenden Kreuzer andockt. Und ja, bevor eben die Crew andockt, gibt's erstmal die Charaktererschaffung. Und da bekommt jeder vom Spielleiter einen Bogen, oder zwei DIN A4 Seiten, mit 12, 14 Fragen oder sowas. Und ja, wie hat euch das gefallen, diese Charaktererschaffung? Ich meine, ist recht ungewöhnlich. Wie kam das an?
Also, erstmal ist es ein bisschen komisch, weil Fragen dabei waren, über die man sich sonst eben keine Gedanken macht. Im Nachhinein ist das aber genau ja das Ziel des Ganzen und regt dann natürlich dazu an, sich genauere Gedanken darüber zu machen. Von daher gab es am Ende ein runderes Charakterkonzept, wobei die Frage eben auch bei so einem One-Shot ist, wie stark kann man einzelne Aspekte davon überhaupt anspielen, die da man da rausgefriemelt hat.
Ich möchte nur ein kurzes Beispiel vielleicht als Widerleg sagen, dass nicht jede Frage da manchmal zu einem besseren Verständnis führt. Bei mir war unter anderem, ne, ich hab den Captain gespielt und da war dann, da war die Frage drin, welches Essen magst du überhaupt nicht?
Ja, das und, alle anderen Menschen mögen.
Ja. Und da gehst du dann rüber, denkst dir irgendwas aus, je nachdem, schneller oder langsamer, diese Fragen wandeln sich sehr, ja, da ist dann von Ereignissen, die dich geprägt haben, in denen du mal missgebaut hast und so weiter, die Charaktere haben ja auch unterschiedliche Fragen. Das Problem, was ich damit hatte, war, dass, ich hatte viele dieser etwas komplexeren Fragen, über die man sich gerne vielleicht etwas mehr Gedanken gemacht hätte, was dann im Spielbetrieb, um das Ganze jetzt mal direkt auf die Wirklichkeit zu übertragen, dazu geführt hatte, dass ich am längsten dafür gebraucht habe und man natürlich, ja, die anderen da nichts zu tun haben, man muss dann schon irgendwie zur Eile treiben. Das ist natürlich, ja, weiß ich nicht, die Charaktererschaffung, da kann man sich dann viel Zeit bei nehmen oder auch weniger.
Ja gut, das ist aber, ich meine, das ist ja immer so. Also wenn du bei D&D dein Ausrüstungsbuch durchgehst, welche Waffen du mitnimmst oder sowas, dann kann das natürlich auch entsprechend dauern. Ich finde aber, die Charaktererschaffung ist wirklich sehr gut. Ich würde die direkt nach der Fate-Charaktererschaffung schon einordnen, weil so gut hat mir das gefallen. Um mal kurz so ein paar Fragen durchzugehen, ja, die sind nämlich wirklich sehr unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel...
100 Pro, nimmst du jetzt nur die guten Fragen?
Ja, da,
Der Techniker genau. hat zum Beispiel die Frage, warum wärst du besser geeignet, um den Job des Captains zu übernehmen?
Ich wusste es, ja. Du nimmst die Fragen, die auch natürlich sofort die Verknüpfung mit den anderen Darstellern da machen. Aber da sind doch nur zwei drin pro Blatt, meine ich.
Dann hast Wenn du überhaupt. Der Captain hatte Fragen wie, nach wem wurde dein Schiff benannt? Oder welches Fach mochtest du in der Akademie am meisten und warum wurdest du trotzdem nur durchschnittlich gut darin?
Ja. Ja, oder okay, ja, klar, das sind gute Fragen.
Wie ist dein Quartier dekoriert?
Naja, das hört sich jetzt nicht so viel.
Oder du bist eifersüchtig auf einen der anderen Charaktere. Welcher ist das und warum? Ich finde, das sind keine Standardfragen. Das sind nicht Fragen wie, welchen Job hatte dein Vater? Wie wurdest du in der Schule behandelt? Ich finde, das sind Fragen, die eben den Charakter ein etwas runderes Bild geben.
Ja, aber wie gesagt, die Frage ist, wie viel bringt's für den Spielbetrieb? Also bei mir war dann, welches seltene Hobby hat man? Das kann natürlich ein Hobby sein, was in einem Abenteuer irgendwie auftaucht. Es kann aber auch belanglos sein, weil einem als erstes Querflöte spielen einfällt. Klar, also da kommt dann der von Matthias, finde ich, auch angesprochene Zeitaspekt einfach auch dazu. Wahrscheinlich ist sowas noch anders, wenn man sowas vorher den Spielern zukommen lässt und die sich zu Hause dann noch mehr Gedanken zu machen können, als wirklich an dem Abend, wo dann der eine schon fertig ist und losspielen will.
Jetzt, ich sag mal, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Es hat ja funktioniert, ja. Es hat ja nicht so lange gedauert, ne? Dann drückt man, wenn man dann merkt, oh, die anderen sind schon gleich durch, dann drückt man ein bisschen auf die Tube. Aber es hat ja funktioniert. Nur möchte ich sagen, dass das mit den Fragen, und das ist jetzt auch wieder ein bisschen auf die Pauke gehauen, dass da ein absolut runder Charakter entsteht, das möchte ich bezweifeln. Also ich meine, ich glaube auch nicht, dass das diese Beispielfragen, die du jetzt vorgelesen hast, rüberbringen. Ich hoffe nicht.
Also bei mir muss ich schon sagen, dass ich dadurch mir überlegt habe, was für Charakterzüge sich ergeben, sich aus diesen Fragen und aus diesen Gedanken, die ich hatte. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn, dann ergibt es eher das Zusammenspiel der verschiedenen Fragen unter Umständen ein Charakterbild viel stärker.
Die Fragen, die ich gut fand, waren immer die dann auf die anderen Leute zugemünzt waren. Ne? Genau, du bist eifersüchtig auf den Wissenschaftler und so weiter. Warum bist du auf den eifersüchtig?
Warum magst du den Ketten nicht? Oder wen magst du nicht?
Genau, das waren tolle Sachen, weil die sich dann auch gerade in so einem One-Shot-Abenteuer sofort auswirken können. Ja, die können die Leute sofort nutzen, dass sie den und den nicht mögen. Ja, das haben die sich gerade aufgeschrieben, das haben die gerade sich überlegt, warum die den nicht mögen. Das funktioniert sofort. Aber ich sag mal, welches Essen ich nicht mag und wie mein Büro eingerichtet ist, das ich nicht betrete, spielt keine Rolle.
Ja, du konntest ja nicht wissen, dass du dein Büro niemals betretest.
Ich weiß.
Das ist das
Problem. Aber es formt auch leider nicht wirklich den Charakter. Was natürlich mehr formt, ist,
ja, aber
bin ich
ein
rachsüchtiger Mann, Captain, der, was weiß ich, jetzt eifersüchtig auf seine Crew ist, weil da Spezialisten sind. Oder, weiß ich nicht, lasse ich gerne andere Leute
natürlich
über die Klinge springen. Und
aber das ist ähnlich wie die Fertigkeit, die du, was weiß ich, bei Cthulhu hast mit Buchführung. Wie oft benutzt du das? Du benutzt es nicht ständig, obwohl du es hast. Im Grunde ist es dann Aufgabe des Spielers, dass die Fertigkeit irgendwie in das Szenario integriert wurde. Das Problem bei den Dread-Szenarien ist allerdings, dass sie relativ kurz sind. Das sind kurze Schocker. Die können nicht alles aufgegriffen werden. Aber gewisse Dinge habe ich mir notiert von den Fragen, die wichtig waren. Die auch für den Sinn des Szenarios wäre irgendetwas Bestimmtes passiert, richtig
gewesen.
Ich kann
mir absolut vorstellen, sicher, da, wie gesagt, würde ich nie bezweifeln, da waren gute Fragen dabei, die auch sofort funktioniert, die wahrscheinlich auch besser funktioniert haben, hätten, als wenn man jetzt hier den typischen, ne, auf welcher Akademie warst du, was hast du da gemacht und so weiter, so, da ist natürlich die simple Frage, welchen der Charaktere magst du nicht und warum nicht? Und wie drückt sich das aus? Ist natürlich viel wertvoller, weil die, ne, gerade bei einem One-Shot sofort, ne, die ist sofort da. Da muss ich nicht erst dem Gegner beim, also dem Mitspieler während einer Kaffeerunde fragen, ach, auf welcher Uni warst du denn und was hast du da gemacht? Nein, das geht sofort, ne, man geht raus, man entscheidet, ne, die erste Frage, Leck im Rumpf, wer guckt sich das an? Und der Captain überlegt nicht lange, der den nicht leiden kann, der Wissenschaftler geht raus und so, ne, spielt sich sofort. Geht sofort durch. Für ein One-Shot-Abenteuer sind die Fragen sicherlich toll. Ich meine, ich hätte jetzt vielleicht nochmal bei der Art der Fragen ein bisschen gedreht, aber ich, ne, es geht ja auch wirklich eindeutig zügiger, als wenn man jetzt einen Charakterbogen mit Talenten und Feats und was auch immer was macht und Charakterattributen. Klar, dann sind die Fragen auch nochmal schneller. wie gesagt, meine Kritik ist ja nur im Detail. Die ist ja, ich fand das System ja auch toll. Es hat schnell geklappt. Es hat dafür gesorgt, dass wir sofort Feuer unter den Charakteren hatten. Ne? Nur damit das schon mal im Raum steht.
Okay. Gleichzeitig wird durch die Fragen auch definiert, warum diese Crew an das Schiff gekommen ist und was sie da eigentlich machen möchten. Und damit fängt dann das Abenteuer auch an.
Genau, das heißt, die Spieler im Grunde geben direkt die eigene Motivation vor. Ne? Was genau. Wollen sie? Und vor allen Dingen natürlich diverse kriminelle Hintergründe. Alles möglich, ne? Alles drin.
Und was nicht uninteressant ist, du definierst durch die Fragen natürlich auch andere Charaktere mit. Also wenn du sagst, warum du jemand anderen nicht magst, gibst du ja auch gleichzeitig mit, was der für eine Charaktereigenschaft hat. Bei uns hat es natürlich super gepasst, weil es dann auch am Ende bei so einer Übereinstimmung dann auch einen ähnlichen Charakterzug gezeigt hatte. Aber gibt natürlich auch noch so einen interessanten Außeneinfluss, den man dann bekommt, durch die Fragen, die andere beantworten.
Nach den Fragen stellt man sich dann im Grunde kurz vor. Dabei kann man dann entweder mit den bekannten und beliebten offenen Geheimnissen spielen oder mit den eher unbeliebten geheimen Geheimnissen. Aber das bleibt da jeder Runde selber überlassen.
Wir spielen natürlich wie immer mit den unbeliebten Geheimgeheimnissen.
Genau, mit den Geheimgeheimnissen. Ja. Aber ein paar Sachen muss man sich natürlich schon vorstellen. Ne? Also was der Job ist, was natürlich auch der Name ist von dem anderen und eben die Dinge, die den anderen definieren. Also wenn der Techniker sagt, dass unsere Schiffscrew hier sich mit gelegentlichen Schmuggeln über Wasser hält, dann weiß es natürlich auch der Captain. Außer der Techniker hat jetzt hier seinen Privatschmuggel eingerichtet. Aber in den Fragen war es mal nicht so gestellt, dass die Crew insgesamt durchaus ein bisschen schmuggelt. Also
ja,
je nachdem, was man eben hinschreibt. Okay, das sind im Grunde die Charaktererschaffung. Und dann geht's los mit dem Turm. Wie funktioniert dann das System selbst? Wir haben also diesen Jenga-Turm. Und der Jenga-Turm sollte natürlich auch auf einem Tisch stehen, der nicht wackelig ist, was nicht ganz einfach sein kann. Aber es hat geklappt. Wir haben also einen Tisch gefunden. Ich habe den Turm aufgebaut. Dann werden ein paar Steine entfernt. Je nachdem, wie viele Spieler vorhanden sind. Und ja, dann geht's im Grunde schon los. Und für jede Fertigkeitsprobe, also normalerweise für alles das, was man, wofür man in einem normalen Rollenspiel in Anführungszeichen natürlich, würfeln würde, zieht man bei dem Dread-Spiel einen Stein. Wenn man zum Beispiel gucken möchte, warum das Licht hier nicht funktioniert, also ich schaue mir dann an, wie der Bordcomputer hier funktioniert, zieh mal einen Steintechniker. Oder ich möchte die Tür verriegeln und da kommen gleich hier 50 Aliens auf mich zugestürmt. Zieh mal einen Stein. Vielleicht sogar zwei Steine, wenn schon eines der Aliens eine Hand in die Tür gesteckt hat. Und das ist im Grunde die Grundmechanik davon. Ja, wie kam es bei euch an? Also ich als Spielleiter kann dann gleich nochmal meinen Senf dazugeben.
Also ich fand es am Ende super spannend. Da hatte man immer die Hoffnung, nicht der Nächste sein zu müssen, der so einen blöden Stein zieht. War ich ein wenig gehemmt, weil ich gedacht habe, du bist jetzt am Anfang des Abenteuers und also gut, ich spiele jetzt auch nicht Jenga oder hab's ewig nicht gespielt, von daher kommt da vielleicht noch die grundsätzliche Unsicherheit zu. Aber du spielst da ganz am Anfang und machst dann irgendeinen blöden Fehler und stirbst ziemlich am Anfang bei einer belanglosen Tätigkeit wie Licht einschalten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber das hast du ja gerade als Beispiel gebracht. Sowas, da war ich etwas gehemmt und hab am Anfang, ich glaube, das war bei Christian ja ähnlich, dann auch, wurde dann eher mal gesagt, ach, dann klappt's eben nicht.
Ja,
anstatt dadurch
gab es dann kein Licht mehr in dem Raumschiff oder nur noch partielles Licht.
Genau, ja. Oder die haben dann der Rechner, der überprüft werden sollte, ne, warum klappt das nicht und so weiter, ja, zieh mal einen Stein. Du weißt nicht, warum das nicht funktioniert. Und ja, dann war der Captain ziemlich unzufrieden, weil die Techniker ihr Zeug nicht machen konnten. Ich selbst betrachte mich als äußerst fähigen Jenga-Spieler. Und deswegen hatte
Ihr wart alle sehr gute Jenga-Spieler, ja, muss man sagen.
Und ich sag mal, ich hatte diese Startschwierigkeiten da nicht. Ich habe mich da einfach mal drauf gestürmt und ich meine, wie gesagt, der wollte jetzt Patrick sicherlich hin. Am Ende ging's dann. Da haben die dann, ich sag mal, genau, weil natürlich auch, als dann das Abenteuer ins Laufen kam, natürlich die Angst nicht mehr so groß war. Ja, wenn man jetzt drauf geht, gut, dann ist vielleicht nicht ganz so tragisch, ne? Ja, jetzt kann man ruhig mal ein bisschen mutig sein.
Irgendwann kommt auch der Moment, wo man sich denkt, okay, wenn ich jetzt sterbe, dann ist es okay. Also das war wichtig genug dafür, jetzt dieses Risiko einzugehen. Da kommt natürlich dann noch die andere interne Motivation sozusagen dazu.
Gib du schon mal, Daniel, denn ich überlege schon immer, wie wir das mit dem Abenteuer vermünzen, bevor wir dann eine Spoilerwarnung rausgeben. Ansonsten kann ich nämlich, ja, also das Jenga-Ding an sich hat mir eigentlich, ja, wie soll ich sagen, Ich fand's toll, muss ich sagen. Es war mal was anderes. Sicherlich holte ich das aus dem Spielgeschehen komplett raus. Ne? Es ist, also das ist nicht hier nach dem Motto im Ohrensessel sitzen und das Rollenspiel genießen, sondern ne, dann, oh, Jenga-Spiel. Ne? Dann sind alle Augen sind auf dich gerichtet. Du musst jetzt hier den nächsten Stein ziehen und darfst das nicht kaputt machen.
Ja, aber ich ja. finde, ich vielleicht noch von mir, ich finde, dadurch gewinnt dieser einzelne Würfelwurf oder also die einzelne Probe bekommt dadurch eine enorme Aufwertung in der Spannung. Also
da ist was dran, ja.
Während du sonst
allein schon die Tatsache, dass ihr ja am Anfang, ne, oder bei einigen Sachen dann wirklich gesagt habt, wer bei Würfeln nicht drin gewesen, habt ihr einfach gesagt, nee, deswegen ziehe ich nicht. Gut, genau. Dann wissen wir das einfach nicht.
Ja.
Ne? Ist ja schon eine interessante Wendung einfach.
Und später, also da gibt's ja auch im normalen Rollenspiel Szenen, wo du dann sagst, ja, hoffentlich klappt dieser Würfelwurf, aber die Spannung, die dann eben noch durch diesen Turm an sich, glaube ich, aufgebaut wird, macht das schon besonderer, sozusagen.
Ja, im Grunde symbolisiert dann der Turm den Horror oder die Spannung. Also man sieht ja, dass die ganze Sache immer wackeliger wird. Das finde ich eigentlich das
ja, ich meine, man kann am Anfang, ne, um dann ins Detail zu gehen, muss natürlich dann direkt überlegen, das ist natürlich, ich sag mal, nicht eine fixe Anzahl, aber auf jeden Fall ein Limit gibt an Steinen, die du natürlich Richtig. Mit dem Jenga-Turm überhaupt dann ziehen kannst. Und deswegen natürlich auch an Proben, die du überhaupt machen kannst. Ja. Und das finde ich schon, ja, und natürlich, genau, es wird natürlich stetig schwerer. Ne? Der Turm wird immer wackeliger und die Proben am Ende werden dann natürlich...
Der Turm wird sozusagen als Gegner, also der Turm ist dann die Schwierigkeit, die überbrückt werden muss.
Ja.
Der Andreas von einige Seiten des Buchs Albon hat da zwei interessante Artikel zu geschrieben. Der hat das auch getestet. Ich habe das unten verlinkt. Das lohnt sich auch nochmal durchzulesen.
Ja. Also was ich natürlich sehr interessant fand, war, dass natürlich da ist so eine Symbiose. Das Spiel geht voran, es wird schwerer, es wird interessanter, der Horror wird immer größer. Und gleichzeitig wird der Schwierigkeitsgrad der Proben da auch immer schwerer. Also ja. Das muss ich sagen, harmoniert ganz gut. Auch wenn dich das natürlich, ne, und da kommen wir dann vielleicht etwas mehr ins Detail mit dem Horror, wie das dann überhaupt funktioniert, ne, weil man eben nicht eben schnell einen Wurf macht, sondern Bruch des Spiels, mein größter Kritikpunkt, Bruch des Spiels, zieh einen Stein. Und dann sind alle Augen auf den Jenga-Turm.
Allerdings, ich bin nicht ganz sicher, inwiefern das ein so großer Bruch ist, wie sich im Buch nochmal kurz nachschauen, wie der Zauber funktionierte oder die Chipstüte rausholen und so weiter. Ich meine, das ist auch immer ein Bruch im Spiel. Gleichzeitig finde ich aber, es ist das einzige Spiel, bei dem ich als Spielleitere mitfiebere, wenn jemand eine Fertigkeitsprobe macht. Das habe ich sonst nie. Sonst ist es mir eigentlich ziemlich egal, was gewürfelt wird. Aber bei dieser Sache finde ich es interessant. Vielleicht auch schon, weil ich mir eine Möglichkeit überlege, wie der durch
Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich spricht, wenn es dir ansonsten völlig egal ist, welche Schwierigkeitsgrade geschafft werden oder nicht.
Es ist zumindest nicht spannend. Also für als Spielleiter.
Auch ob die Informationen jetzt bekommen, ob das Haus jetzt wirklich verspukt oder nicht.
Das ist mir eigentlich ziemlich.
Auch ob die jetzt rausfinden, wie das besiegen oder nicht, was two cares, dann sterben die halt alle, ne, was soll's, dann ist der Abend schnell vorbei. Das nehme ich dir jetzt so nicht ab.
Nee, es ist aber das Entscheidende ist ja, dass die Proben hier von der Konsequenz, jede Probe ist ganz anders als eine in einem normalen Rollenspiel.
Ja, ist natürlich eine andere Mechanik. Hier ist natürlich dann, wird auf einmal wichtig, was tue ich und verlangt der Spielleiter dafür überhaupt einen Stein zu ziehen. Weil dann weiß ich, dann ist es wertvoll. Ja, du hast bei normalem Rollenspiel, ja, hast natürlich man gewöhnt sich dann an, die Aktion des Spielers mit einem, ich sag mal, mit den Regeln, Mechaniken zu verknüpfen. Du bedienst den Computer, aha. Dann mach doch mal, ne, hast du nicht eine Fähigkeit dafür, dann würfel die doch mal. Jetzt umgekehrt. Du machst das und das. Rechtfertigt das, ihn ziehen zu lassen oder nicht? Weil so oder so, das Ziehen nachher schwerer wird. Du kannst nicht mehr sagen, am Ende des Abends, dann ist natürlich der Gegensatz natürlich wieder zum Würfeln, was dann, das kann ein leichter Wurf sein. Bei diesem Jenga-Turm gibt es natürlich am Ende des Spiels keine leichten Würfe in Anführungszeichen mehr.
Richtig.
Dann ist alles schwer und dann ist sozusagen die Entscheidung zu sagen, du machst das Tor zu oder du bedienst den Computer oder schau doch mal nach, ob du die Waffe wirklich noch in der Tasche hast. Zieh einen Stein. Dann ist das natürlich wieder für den Spieler so, oh verdammt. ich muss einen Stein ziehen dafür auch. Okay, ziehe ich den wirklich? Ist mir das wert? Ist es mir wert, dass ich vielleicht die Waffe in der Tasche noch drin habe? Oder dass ich noch einen Munitionsstreifen extra mitgenommen habe? Ist es mir wert, jetzt so einen Stein zu ziehen? Ja. Das ist eine ganz interessante Mechanik.
Vor allem, das zieht sich ja wirklich bis zum Ende. Ich glaube, wir hatten am Ende 3 Proben. Also wir haben dann ja noch weitergespielt. Wir haben ja nicht einfach den Turm da stehen lassen.
Genau, den Spaß haben wir uns
drei, noch. Genau. 3 Proben haben wir, glaube ich, noch, hätten wir, glaube ich, theoretisch noch geschafft. Also da war auch nicht mehr viel, um am Anfang irgendwie mit Kleinkram dann zuzubringen.
Dazu noch zwei Anmerkungen. Also es gibt zum einen gibt es die Möglichkeit noch als Spieler sich zu opfern, also den Turm selbst umzuschmeißen, um die anderen sozusagen zu opfern, zu retten. Und was natürlich noch wichtig ist, am besten funktioniert das Spiel, wenn der Turm wirklich zum Finale wackelig ist. Ja. Wenn er einmal schon vorher umfällt
und du den wieder
dem
neu,
Ganzen natürlich, genau, der beginnt wieder neu.
Das ist glücklicherweise bei uns nicht passiert, ne? Kann ich mir nämlich auch vorstellen. Richtig. Wenn du den dann, was weiß ich, der vorletzte, ich sag mal, der rettende Rettungswurf,
genau, fast zum Ende
gehen, genau, ja. Der und der Spieler sagt, ach, egal, und schmeißt den um, ich opfere mich. Ja, okay, dann kommt natürlich wieder.
Klar, aber dann würde ich das Spiel dann rasch zum Ende führen. Also wenn es wirklich so im Finale ist und der opfert sich dafür, dann okay, dann ist das eine legitime Entscheidung. Aber was wichtiger ist, genau, wenn es nämlich mittendrin passiert, du ziehst dann zwar weitere Steine raus, je nachdem, wie weit du im Szenario schon vorangeschritten bist, aber für einen kurzen Moment ist natürlich die Luft irgendwie raus. Die Spannung ist dann gelöst.
Ja.
Die Anspannung steigt auf jeden Fall, wenn der Turm zum Finale hin richtig wackelig wird. Und das ist toll. Und jetzt schauen wir uns das Szenario an. Aber bevor wir uns das Szenario anschauen, hören wir uns doch kurz an, was der Achim uns per Voice mit zugekommen
Sekunde, hat. Aber jetzt müssen wir schon die Spoilerwarnung unterbringen. Ja, ich weiß, es wird sowieso niemanden interessieren. Ja, ich glaube kaum, dass jetzt jemand abstellt nach dem Motto, der das Abenteuer spielen möchte. Aber dennoch, jetzt ab jetzt halte ich mich nicht mehr zurück und die anderen auch nicht mehr.
Und allen anderen Hörern freuen wir uns schon in der nächsten Episode weitere Dinge erzählen zu können. Für alle anderen natürlich geht's jetzt gleich weiter, nachdem der Achim seine Voicemail präsentiert hat.
Hallo, hier ist der Achim vom PCast. Dies ist eine kleine Voicemail. Eigentlich war es ja angedacht, dass System Matters und ich die Folge zum Rollenspiel Dread, die Halloween-Special-Folge von System Matters, zusammen aufnehmen. Das ist nicht geschehen, ganz offensichtlich. Es gab technische Probleme. Wir haben kurz mit einer Aufnahme angefangen, aber das ging dann leider alles ein bisschen schief. Wie dem auch sei, deshalb gibt es jetzt meine Meinung zum Spiel Dread per Voicemail als Einspieler bei System Matters. Wir haben ja auch das Szenario Beneath a Metal Sky gespielt. Ich war da Spieler und nicht Spielleiter, wie der Daniel. Und wir hatten eine, ich sag mal, mehr als zwiespältige Erfahrung damit. Vorweg muss ich sagen, die anderen Spieler hatten Dread alle schon einmal gespielt. Das Szenario 13 heißt es, glaube ich, oder 13, wo man kleine Kinder spielt. Und nun eben dieses Weltraumszenario Beneath a Metal Sky. Und wir haben festgestellt, dass es da einige Probleme gab. Also auf gut Deutsch erstmal, wie die Runde ablief. Wir hatten jeder unabhängig über ein Wiki unseren Charakter anhand des Questionnaires erschaffen. Das fand ich persönlich sehr gut. Bisschen doof war, dass wir gegenseitig die Charaktere dann nicht kannten, sondern uns erst vorstellen mussten. Und dass es da dann auch wieder ein bisschen Probleme gab mit dem Trennen von Spieler- und Charakterwissen sozusagen. Wie dem auch sei, wir haben als volle Crew gespielt, das heißt, wir waren 6 Spieler plus ein Spielleiter. Und wir haben festgestellt, dass dieses Setting selbst sehr abgedroschen ist eigentlich. Also, ich sag nochmal Spoiler Warning, wer das Szenario noch spielen möchte und Probleme damit hat, das vorab ein bisschen zu kennen, bitte abschalten. Danke. So, das Problem ist, dass man diesen Weltraumparasit, der sich in einer halb verlassenen Raumstation ausbreitet und so weiter und so fort, halt schon 1000-mal gesehen hat. Das ist ein sehr ausgelutschtes Thema, sage ich mal, was nicht heißen muss, dass es an sich schlecht ist oder ungeeignet wäre, sondern das birgt ganz andere Gefahren, nämlich, dass man Vergleiche zu bereits Geschehenem zieht, ja, also dass jemand, der zum Beispiel Firefly kennt oder Stargate oder Star Trek oder Star Wars oder Alien oder was auch immer, diese ganzen Weltraumgeschichten, die wurden bei uns alle der Reihe nach, angespielt, sage ich mal, ja, also da hat einer gesagt, ach, das ist genau wie in Dingens, ach, das ist genau wie in Bummens und so kommt natürlich keine Spannung auf, wenn man andauernd sagt, ach ja, genau, die Serie und bla bla bla. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich, wenn man dann ein Szenario nimmt, was so unoriginell ist, was so viel verarbeitet schon ist. Gerade eben für Horror. Für eine Space Opera ist das genau das Richtige. Oh geil, das ist genau wie so und so. Für Horror ist das, denke ich, eher schlecht. Da ist was Originelleres besser, wie zum Beispiel eben das Szenario 13. Ist jetzt von dem, was ich gelesen habe, auch nicht furchtbar originell, aber nicht ganz so abgedroschen wie dieser Weltraumparasit. Was auch ein bisschen problematisch an dem Szenario war, dass man im Weltraum natürlich schon eher, wenn man erfahrene Weltraumpiloten spielt, eher unbegrenzte Mittel hat. Ja, also dann hat man Blasterwaffen, man hat Antigravitationsgürtel oder was weiß ich. Man hat ganz viele technische Mittel. Man hat vielleicht auch ganz viel schon gesehen als so eine erfahrene Crew. Dadurch ist man diesem Horrorelement relativ gewachsen. Das wirkt nicht so bedrohlich. Ein anderes Problem war noch, dass es mehr als ein Monster gab. Ich weiß nicht, sollte ich vielleicht kurz dazu sagen, ich habe das Szenario nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie viel davon im Szenario steht, von dem, was wir gespielt haben, und wie viel neu dazugekommen ist oder abgewandelt ist. Bei uns gab es jedenfalls mehrere Monster, und das hatte ganz klar das Problem, dass es dann, naja, so ein Rasenmäher-Zombie-Schnetzeln wurde irgendwann. Wenn man ein einzelnes Monster hat, was wirklich gefährlich, brutal, fast unbesiegbar erscheint, was vielleicht auch nur ganz selten die Bildfläche mal kurz betritt, dann kann man dadurch, denke ich, wesentlich mehr Horror erzeugen. Horror wird ja vor allem auch durch die Ungewissheit erzeugt. Wenn man weiß, okay, das sind 15 Zombies, mit denen werden wir fertig, 20 schaffen wir nicht, dann ist das kein Horror. Der letzte Punkt, der knifflig war, aus all diesen Sachen kann man immer noch Horror machen, wenn man sich darauf einlässt, dass man vom Spielleiter stark eingeschränkt wird. Also dass man zum Beispiel sagt, ja, deine Waffe zum Beispiel, die funktioniert jetzt nicht, oder das und das habt ihr nicht, das könnt ihr euch nicht leisten. Dass man ganz viele solche Vorgaben vom Spielleiter bekommt, wo man Dinge bekommen könnte, die einem helfen, und der Spielleiter sie einem verweigert. Das ist eine nicht ganz einfache Sache. Da gibt's auch keine Universallösung. Mir selbst macht es jetzt nicht so schrecklich viel aus, manchmal aber schon. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, denen das viel ausmacht. Insbesondere, wenn die Identifikation mit dem Charakter hoch ist. Denn dann will man nicht, dass der Charakter stirbt. Dann will man alle Hilfsmittel haben, die man kriegen kann, und fühlt sich betrogen, wenn der Spielleiter die einem verweigert. Mir persönlich war klar, dass mein Charakter irgendwann im Laufe des Spiels sterben sollte oder zumindest konnte. Und entsprechend hatte ich da nicht ganz so die großen Hemmungen, ihn auch mal in die Scheiße reinrutschen zu lassen. Was man eben braucht, ist ganz viel Suspension of Disbelief. Ganz viel Unterdrückung des Unglaubens. Zum Beispiel sollte ganz zu Beginn des Szenarios die gesamte Crew von dem eigenen funktionstüchtigen Schiff auf ein nicht funktionstüchtiges Schrottschiff hinüber. Kein vernünftiger Mensch würde dafür die ganze Crew nehmen. Das ist unrealistisch. Da muss man seinen Unglauben unterdrücken, um diese Entscheidung anzunehmen und so umzusetzen. Das ist fürs Szenario erforderlich, aber das würde kein vernünftiger Mensch machen. Deswegen sollte man, denke ich, bei dem Szenario auch von Anfang an als Spielleiter sagen, Jungs, dieser Abend wird Railroading. Ich werde euch Entscheidungen vorgeben, ich werde euch Dinge vorwegnehmen, die ihr nicht beeinflussen könnt. Auch wenn es eigentlich die Entscheidungen eurer Charaktere wären. So viel zu meiner Meinung zu dem Szenario. Von dem Szenario, wie wir es jetzt gespielt haben, war ich jetzt nicht so umwerfend begeistert. Ich denke aber, dass das Spiel durchaus sehr gut funktioniert, wenn man diese Problemchen beachtet und versucht eben zu kompensieren, darüber zu informieren, dass die Leute sich darüber im Klaren sind. Und es ist, denke ich, auch hilfreich, wenn man eine nicht ganz so große Gruppe hat, denn mit 6 Leuten findet man halt viel schneller viel mehr Anspielungen an irgendetwas, was einen aus dem Horror rausreißt, als wenn man nur, sagen wir mal, zu 3 Spielern ist. So viel zu meiner Meinung zum Thema Beneath a Metal Sky, und jetzt gebe ich wieder ab an die Kollegen von System Matters. Bis denn, macht's gut!
Ja, vielen Dank, Achim, für die Voicemail. Also ich hoffe, dass wir es irgendwann mal hinkriegen, ein richtiges Crossover zu machen. Aber auch das ist ja schon mal nicht schlecht. So, jetzt können wir uns dem eigentlichen Szenario widmen. Und Achim hat ja schon ein paar Takte dazu gesagt. Nämlich, es ist ein Horrorszenario mit dem dem treibenden Raumschiff, auf dem sich Aliens befinden, was vielleicht nicht mehr den einen oder anderen vom Hocker reißt. auch wenn ich persönlich Raumschiff-Abenteuer, auf denen Aliens sind oder Geister, total geil finde. Aber
das
ich spiele auch gern Spuk aus Abenteuer.
Das ist direkt, dann lass uns direkt darauf eingehen. Das ist nämlich auch eine der interessantesten Sachen. Ich fand das auch sehr eigenartig, dass sich seine Spielgruppe damit so schwer getan hat, dass sie damit die Verknüpfung gezogen haben, mit natürlich Referenzen aus Filmen, Büchern und so weiter.
Natürlich, okay, ja.
Das war ja bei uns nicht anders, nee. Aber ich muss sagen, wir waren ja dennoch alle fasziniert. Wenn ich überlege, dass bei uns quasi das Ideal-Abenteuer im Raumschiff immer noch darin besteht, ne, du machst Warhammer 40k, ja, weißt
genau.
du was, uns brauchst du nur ein verlassenes Raumschiff geben und dann erkunden wir dann.
Ich bin da total happy. Ich lese auch gerne die Kurzgeschichten hier, wo Geisterhäuser vorkommen. Alle anderen sind schon am gehen, aber ich finde total geil. Ich kann mich da richtig, richtig schön in die Atmosphäre einfinden.
Also,
darum auch diese Raumschiffe.
Ja, so sieht man, aber das ist dann wieder unterschiedliche Spielertypen vielleicht auch und wie man da rangeht, genau.
Ja.
Obwohl wir natürlich wussten, oh, das geht ganz schön klischeehaft jetzt hier zu, natürlich, hat uns das ja nicht in unserem Spiel gestört, muss man jetzt ganz klar
sagen. Wir sind ja Pro-Gamer, könnte man sagen.
Ja, okay, also. Gleichzeitig kommt dann wieder mein nächster Punkt. Er hatte vielleicht auch sehr hohe Erwartungen an das Horror-Genre, ne? Er hatte gewusst, es geht sehr klischeehaft zu. Dann kommt das mit dem Jenga-Turm. Und ich weiß nicht, vielleicht hatte er dann sehr hohe Erwartungen daran, dass er jetzt so ein Horror-Erlebnis wie vielleicht bei einem Super Cthulhu-Abend und so weiter dann hinbekommt. Ich glaube, als wir für uns klar war, ich sag mal, mit was wir es da zu tun haben, und dann natürlich den Jenga-Turm, glaube ich, vor uns dann stehen hatten, da hat bei uns schon innerlich Klick gemacht, ach, heute lassen wir uns mal auf was ganz Neues ein. Und ich fürchte, weiß ich nicht, bei denen hat es nicht so Klick gemacht, ne?
Das weiß ich. Also es klang zumindest. Das andere Abenteuer, von dem die sprechen, da kann ich jetzt nicht so viel drauf eingehen, weil das möchte ich auf jeden Fall noch mit euch spielen. Das ist in der Tat mehr das Gruselabenteuer, von dem ihr wahrscheinlich begeisterter werdet. Und ich glaube, das ist auch das, was Patrick vielleicht gerade auf der Zunge brennt.
Ja, also ich glaube, bei diesen Science-Fiction-Geschichten kommt man eben eher in so einen actionorientierteren Horror.
Survival-Horror.
Genau, von der Vorstellung rein. Ich habe jetzt auch das Icarus-Abenteuer bei Cthulhu gespielt. Auch da hatte ich eher dieses Gefühl. Wobei das da, gut, so müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber ich habe so die Theorie, dass man da eher in eine eher actionlastigere Richtung des Horrors kommt als bei 20er Jahre Cthulhu-Abenteuern. Das hängt aber mit dem ganzen Hintergrund und den Vorstellungen, glaube ich, einfach zusammen. Und ich glaube, wenn man da so rangeht, ist das auch eigentlich nicht das. Also ich habe da kein Problem mit, sagen wir so.
Auch ein großer Punkt, den ich mir jetzt hier notiert habe, war, wo ich schmunzeln musste. Er beschreibt ja, ihr habt ja jetzt auch gehört, deswegen ist jetzt vorbei, es geht da um Aliens, ne, Parasiten, und jetzt sagt er hätte, glaube ich, ein Monster favorisiert, das sich sozusagen um die Leute kümmert und dann diesen Horror, die Angst, die Furcht vor dem Unbekannten widerspiegelt.
Das Alien sozusagen.
Genau, ja. Und ich muss sagen, da musste ich schmunzeln, denn das mit den, die Zombie-Referenz, man zieht sofort die Verknüpfung. Aber ja, ich glaube, da haben wir, da teilen wir auch eine gemeinsame Faszination bei uns in der Gruppe. Da haben wir überhaupt kein Problem mit, ja. Da hatten wir einen riesen Spaß mit, ganz im Gegenteil. Wir brauchten kein Alien, hör mal. Das war so am Anfang. Oh, ist das hier Alien? Und dann, das sind so Zombies, das ist ja noch besser.
Ja.
Ne? Da hatten wir also auch richtig Spaß bei.
Ich finde, das System ist perfekt für ein Zombie-Survival-One-Shot. Also das ist wirklich genial. Also da könntest du wirklich diese typische, ne, hier The Walking Dead oder was, oder Zombies im Kaufhaus nachspielen.
Ja, für mich war es dann auch als, ne, Klischee, ja, das ist Survival Horror mit Zombies, ja.
Ja,
ja,
sehe ich so in die Richtung.
Und wie gesagt, der Horror kommt hier ja auch sehr stark, oder die Spannung sehr stark dann auch durch die Spieldynamik und durch den Spielmechanismus. Von daher, also ich fand es auch perfekt für sowas geeignet.
Wie gesagt, aber ich kann ja absolut verstehen, dass es mit dem Horror echt schwierig wird. Habe ich am Anfang gesagt. Ja. Also, wenn man da die Erwartungen hat, dann wird das schwierig. Wie gesagt, weil sowohl ich den Jenga-Turm da kontraproduktiv finde, wobei ich sagen muss, Horror geht nicht, weil Zombies drin sind, kann ich jetzt auch nicht unterschreiben, muss ich sagen. Bloß weil man keine Angst mehr vielleicht vor dem einen hat, weil es dann, ne, weil man weiß, wie man das eine tötet, in Anführungszeichen. Naja, ich finde, man kann dennoch natürlich mit dem, ja, es geht ja dennoch um das eigene Leben, ja, ob jetzt da, wenn da 50 Zombies unten bei uns in dem Aufzug sozusagen die Klappe gerade aufschmeißen und kommen dann hochgeklettert, einer nach dem anderen, und man hofft, na, hat man hier genug Munition, wir müssen zur Waffenkammer durch und so weiter, dann ist das jetzt vielleicht nicht der Horror, der Wahnsinn, der eingreift, aber das ist eine andere Art von Horror, ne, und Spannung ist doch, ne, wie das in diesen Survival...
Es ist eben ein anderes Genre im Horrorbereich, ja. Es gibt noch ein Szenario, wo die Gruppe auf einer Rafting-Tour durch den Grand Canyon unterwegs ist und dann unheimliche Dinge passieren. Es gibt ein klassisches Slasher-Szenario und es gibt noch ein Szenario, was sich eher mit Gespenstern beschäftigt.
Aber ich wundere mich gerade, bin ich hier der Einzige, der sich eigentlich hier Notizen dazu gemacht hat, darüber, was er in seiner Voicemail hier abgezogen hat? Lass uns doch nochmals darauf eingehen. Ihr kommt hier direkt mit den anderen Abenteuern und so weiter. Ich bin hier ganz beeindruckt.
Als nächstes können wir uns gerne noch mit dem Szenario an sich beschäftigen.
Ja.
Was ja tatsächlich, und das gebe ich zu, wie Achim sagte, sehr geradlinig ist.
Genau, ist mein nächster Punkt hier. Railroading. Ja. Und da muss ich sagen, ist mir, ja, gut, vielleicht, weil wir jetzt von der Thematik, ne, Zombie und so weiter, als das durch war, haben wir da, ja, vielleicht schon unser eigenes Spiel damit gemacht und das Ganze nicht mehr so ernst genommen, ernst in Anführungszeichen, aber ich sag mal, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, als wäre das so alles vorbestimmt. Ich sag mal, ist jetzt vielleicht auch dir zu verdanken, aber...
Oh, vielen Dank.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Es muss an mir gelegen.
Warte mal, aber genau, ich hatte es ja vorhin gehört. Bei einem Punkt musste ich auch schmunzeln, als er sagte, die Spieler verlassen ja dann, es wird dann von den Spielern erwartet, dass sie gemeinsam das Raumschiff verlassen. Ja. Und er sagte, ja, welcher Trottel macht das denn?
Ja, genau.
Also wir haben es gemacht.
Wir haben es gemacht, ja.
Und das war für uns eigentlich auch völlig klar, oder? Also.
Ja. Allerdings ist...
Das kam ja dann auch bei uns mit der Mechanik durch, meine Güte. Wir sind hier nur drei Leute auf unserem Schiff.
Ja, wobei...
Ja, dann lassen wir doch jetzt nicht einen Abendtropfen lassen wir doch jetzt nicht zurück, der das ganze Abend... Dann hat sie sich dann irgendwie aus der... ich sag mal, das ist ja fast schon ein normales Rollenspielproblem, oder? Dass du vielleicht manchmal nicht so handeln würdest.
Wobei, wir hatten ja noch die Situation, ich glaube, das ist ausgelegt auf 5, korrigier mich, aber ich glaube, es sind 5 Spieler, die du da hast, und in diese Shuttle passten doch, glaube ich, auch nur 5 rein. Wir haben dann ja, meine ich, Leute zurückgelassen.
Moment, das war ja unser, das war ja vom System, wenn ich Daniel richtig verstanden habe, der das am Anfang erklärt hat, war das frei zu entscheiden, oder? Was man für eine Art Raumschiff jetzt hat,
genau.
Und wie viele Leute da drauf sind, war ja ganz unsere Entscheidung. Und wir haben dann nachher gesagt, ja, ist das... Ach, weißt du was? Mach das wie hier, ne? Genau, ich hatte dann... Lass halt wie so einen rasenden Falken machen.
Ja, gut, okay, das
Ach
stimmt,
du je, hör mal, wir haben genau die Klischees abgezogen, über die der Achim gerade gesagt hat, dass sie aus einer Gruppe zum absoluten Ruin geführt haben. Ja, bei uns war das sozusagen der Superspaß.
Wir haben uns sogar überlegt, wer Chewbacca ist, ne?
Also, ja, stimmt, stimmt. Genau.
Aber
also,
es ist auf jeden Fall auch in dem Szenario abgedeckt. Also sollten nicht alle der Crew das verlassen, sondern ich sag mal so, es ist die typische Exkursionscrew, ne? Und dann bleiben natürlich vielleicht, was weiß ich, der Koch bleibt an Bord zurück oder irgendwie so ein Unsinn, ne? Und da könnte man natürlich auch noch mitspielen. Also dann kommen dann eben die Zombie-Kreaturen und laufen dann rüber auf das Schiff, weil die lösen das Schiff auch von dem Raumschiff, das untersucht wird. Und ja, dann töten die eben die Crew, ne? Dann kann man vielleicht noch 2, 3Funksprüche rübersenden.
Das ist vielleicht nicht das Problem. Ich glaube, was auf jeden Fall ja verhindert werden muss, und das ist sicherlich dann das größte Problem, was der Spielleiter hat, was ist, wenn Spieler auf dem Schiff zurückbleiben? Ja. Ich meine, das ist eine absolut, ist für Rollenspieler ist das schwachsinnige Situation, ne? Das ist so nach dem Motto, wir gehen den Drachen besiegen und nee, ich glaube, der Drache ist mir zu gefährlich, ich bleib zu Hause. Ja.
Das ist klar. Ich meine, auch dann kann es natürlich immer hin und her gehen, ne? Also dann bleibt der eine Typ in seinem Schiff und dann merkt er, dass eben komische Dinge in dem Schiff passieren. Gleichzeitig merkt die Crew, dass auch komische Dinge auf dem Schiff passieren und so weiter.
Dann kannst du den irgendwie rausdrängen.
Dann natürlich rausdrängen, klar. Genau. Ich meine, es ist aber so, wie du sagst. Also wenn hier die ganzen Leute so rumstehen, ja, ich weiß, ich will aber nicht in das Raumschiff gehen. Ja, dann, okay.
Warum, alles warum habt ihr überhaupt angedockt, ne?
Ja, genau. Es ist okay, ist dann eben so. Muss man dann auch mitarbeiten als Spielleiter. Möglichkeiten gibt's da immer. Dafür bin ich ja dankbar, dass unsere Gruppe dann eben schnell reingeht in solche Dinge. Also die läuft dann gerne auf dem Schiff rum, in dem überall Hautpartikel rumfliegen als Staub. Ja. Das Szenario bemüht sich übrigens kräftig aus wirklich allen Science-Fiction-Dingen, die es so gibt, insbesondere Sunshine.
Wie gesagt, ich mache darauf aufmerksam, dass nach zwei Wochen, die das Ding da irgendwie rumtreiben sollte, bestimmt nicht sämtliche Leichen bereits in Hautpartikel übergegangen.
Das ist aber sehr kräftige Strahlung. Das ist so Science-Fiction jetzt hier. Ja, gut, das ist Science-Fiction. So, okay, das ist im Grunde das Szenario. Ich hoffe, das Szenario kann man übrigens auch kostenlos runterladen. Ihr könnt euch das Szenario anschauen. Es gibt diese gesamten Fragen für die Charaktere. Im Grunde braucht ihr noch nicht mal das Buch kaufen. Ihr könnt eigentlich, jetzt aus dem, was wir erzählt haben, könnt ihr schon losspielen, wenn ihr einen Jenga-Turm habt.
Ja,
es ist so simpel. Das Buch ist aber trotzdem sehr gut geschrieben. Es geht auf verschiedene Aspekte von unterschiedlichen Horrorgenres ein, also Survival-Horror, eben dieser Grusel-Horror oder eben dann auch diese Splatter-Geschichten. Und das ist wirklich sehr schön. Also je nachdem wird dem Spielleiter auch Möglichkeiten an die Hand gegeben, wie er seinen eigenen Fragenkatalog baut und wie er dann schnell eigene Szenarien ausmachen kann. Achims Kritik demgegenüber, dass das Szenario sehr geradlinig ist, dem muss ich zustimmen. Die bisherigen Szenarien, die veröffentlicht wurden, sind allesamt sehr geradlinig. Ich glaube aber, dass es für jeden Spielleiter möglich ist, sich ein eigenes Szenario dazu zu überlegen. Also das ist nicht schwierig. Und außerdem, das Szenario dauert nur 2,5 Stunden, maximal. Ich glaube, länger ist es nicht gedacht. Und ich glaube außerdem, dass sich dieser Effekt des Steineziehens und Jenga-Turm ineinanderfallen, der nutzt sich ab, wenn man das zum Beispiel auch als Kampagne spielen würde. Dafür ist das Spiel aber wirklich nicht gedacht. Das ist ein One-Shot-Spiel. Und ich glaube, für One-Shots ist es wirklich perfekt. Also das ist ein sehr schönes, einfaches Spiel, mit dem man vielleicht sogar Rollenspiel-Anfänger an das Spiel heranbringen kann. Weil es keine Zahlen gibt, die man irgendwie großartig lernen muss, sondern man erzählt eine Geschichte und zieht Jenga-Steine, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Okay, das ist jetzt wieder was anderes. Ich weiß nicht, ob ein Erzählspiel ein guter Einstieg jetzt fürs Rollenspiel ist. Das hängt dann die Frage, wie die Leute eingeführt werden. Vielleicht auch über das Tabletop und ähnliches, damit Geschichte. Das könnte für den einen vielleicht schon zu viel sein.
Möglich. Kommt drauf an, was man spielen möchte. Ja, dann hoffen wir, dass wir Dread gut vorgestellt haben und vielleicht hat der ein oder andere Interesse dran. Wie gesagt, schaut mal bei einigen Seiten des Buches Ibon vorbei. Da gibt's auch noch ein großartiges Foto, wo alle Leute bang um den Jenga-Turm stehen, sitzen. Und ja, es ist wahrscheinlich die beste Werbung für das Jenga-Spiel überhaupt. Ja.
Da muss ich jetzt
und auch das Dread-Spiel.
Ja, also jetzt einen abschließenden Kommentar. Jetzt, ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist. Würden wir das denn jetzt anderen Leuten empfehlen? Lohnt es sich?
Also ich würde es jemand anderem empfehlen. Jemand, der schon alles im Horrorbereich gespielt hat, sollte definitiv dieses Spiel mal testen. Und sei es auch nur, wer es nur einmal spielt. Es ist wirklich was anderes. Und ich glaube auch, dass diese Charakterfragen, dieses Questionnaire, was dabei ist, das kann vielleicht auch helfen, für einige andere Rollenspiele nutzbar zu sein. Also ich kann mir das auch gut vorstellen für Cthulhu, wenn man da eben neben seinem normalen Charakterbogen auch so ein paar Fragen für den Charakter beantwortet. Ich finde das eigentlich ganz witzig.
So als One-Shot muss ich sagen, hat mir das auch sehr gut gefallen. Die Fragen sind sicherlich, die kann man sicherlich übernehmen, dass auch wenn das am Anfang vielleicht jetzt von mir etwas skeptisch betrachtet wurde, aber das System finde ich gut. Beim Jenga-Turm muss ich sagen, ja, genauso wie Daniels jetzt, da kann ich mich nur anschließen, das bereits ein zweites Mal zu machen, könnte sehr schwierig werden. Und auch wenn das ein nettes Prop ist.
Also das meine ich gar nicht. Also ich meine nicht, dass man das nicht zweimal spielen kann. Also so meine ich das nicht. Ich meine, dass ich es nicht als Kampagne spielen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass ich das, drei oder viermal im Jahr ist es bestimmt super als One-Shot.
Ich weiß nicht, ob das nicht zu schnell seine, also die Besonderheit lebt ja gerade von diesem von dem Jenga-Turm. Ich finde es okay, es ein paar Mal zu spielen. Ich würde es auch einfach, weil man mal von diesem üblichen Würfeldenken wegkommt, würde ich es definitiv empfehlen, es zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht, wenn es man zu regelmäßig macht, wirklich diese Besonderheit irgendwann flöten geht.
Sehe ich ganz genauso. Für mich ist da jetzt, ne, das ist diese Verknüpfung. Das verknüpfst du mit diesem Abenteuer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt großartig finden würde, wenn du mir jetzt beim nächsten One-Shot-Abenteuer für Cthulhu oder ähnliches, dann stellst du mir wieder so einen Jenga-Turm dahin. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Ich würde sagen, einmal im Jahr zu Halloween oder auf Conventions.
Ja, darauf klar. Kann man sich also einigen.
Dafür finde ich es eigentlich genial. Also das erfüllt das, was es verspricht. Also das ist ein spannendes Spiel. Es dauert nicht so lange, also bequem an einem Abend durchzuspielen. Und ich glaube, für so ein Halloween One-Shot ist es, denke ich, spitze. Ja, das war unsere Episode zum Thema Dread. Und im Laufe des Monats erscheint unsere nächste Episode zum Thema Rollenspiel. Und vielleicht dann vorher nochmal mit einem kurzen Review von Matthias über Space Hulk.
Was, unsere nächste Folge wird über Rollenspiel gehen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir nochmal ein Rollenspielthema haben.
Da musst du aber vorher ankündigen, da muss ich mich drauf vorbereiten.
Ja, ich mache dir ein paar Notizen, das ist besser so. Okay, alles wir klar. Hören uns dann.
Bis dahin.
Macht's gut.